Wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Es freut mich natürlich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Es ist immer ein Privileg und eine Ehre, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich bringe euch Grüße mit von der Viva-Kirche in Zug. Einige haben extra mir mitgeteilt, ich solle euch grüßen. Und wir wollen heute zusammen das Wort hören. Es ist so, dass ich über das Evangelium spreche und von daher danke auch Simon, dass du deine Worte, deine Gedanken mitgegeben hast, weil das eigentlich sehr gut passt. Das Evangelium heißt die gute Nachricht, aber oftmals zu einer guten Nachricht brauchst du zuerst eine schlechte Nachricht. Und so erleben wir das auch in unserem Leben. Es geht nicht nur immer rauf, es geht auch mal runter. Und von daher ist es sehr passend. Ich war letztes Jahr im November auf einer Missionsreise mit AVC, das ist die Missionsorganisation, mit der ich zusammenarbeite. Ich war in Südostasien für 3 Wochen und wenn ich da auf die nächste Folie gehe, seht ihr, dass ich 5 Länder besucht habe. Dort die letzte Destination in Kota Kinabalu. In Sabah, das gehört zu der Insel Borneo und gehört zu Malaysia, das ist meine Heimatstadt. Und dort, ich hatte einen Kameramann dabei und wir haben Filme gedreht für AVC. Aber ich habe dort auch meine Bekehrungsgeschichte aufgenommen mit authentischen Bildern. Und das möchte ich euch gerne zeigen, dieses Video. Das Video ist in Malaysia selber viral gegangen. Es haben es in der Zwischenzeit bereits 70.000 Menschen angeschaut, in der englischen Version auf YouTube. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das dort ziemlich die Runde gemacht hat. Ihr werdet dann auch sehen, warum. Und ich denke, dass ihr einfach jetzt zurücklehnt und diesen Kurzfilm genießt. Wenn ich jetzt Popcorn dabei hätte, würde ich das auch noch austeilen. Und ihr hättet ein Kinofeeling hoffentlich. Aber alles zur Ehre des Herrn und zu unserer Erbauung. Also viel Vergnügen. Ja, Gott ist gut und er ist gross. Für ihn ist nichts unmöglich. Und darüber tun ich auch gerne berichten, weil wir einem guten, grossen, liebenden, gütigen Gott dürfen dienen und ihn sogar Vater nennen. Was für ein Privileg. Ich werde Hochdeutsch sprechen für die Freunde. Entschuldigung. Schalte jetzt um. Ja, dieses Video hat für großes Aufsehen gesorgt in Malaysia, wie ich schon eingangs erwähnt habe. Aber es hat auch Türen aufgetan und ich darf zusammen mit meinem Team im Mai in meine Heimatstadt reisen. Wir wurden dort von der größten christlichen Denomination eingeladen und die oberste Leitung möchte zusammen mit mir für das Land beten. Der Islam, der durch meinen Großvater ins Land gebracht wurde, wollen wir Gott bitten, dass auch das Evangelium neu in das Land treten darf. Und wir haben auch das Privileg, 100 Evangelisten dort auszubilden, Missionare, Pastoren, die in diesem muslimischen Gebiet das Evangelium weitergeben. Einen Bericht über die letzte Reise, die ich erwähnt habe, findet ihr im letzten Report. Das liegt da hinten auf, könnt ihr gerne mitnehmen, falls es euch interessiert. Nun, was ist das Evangelium, das wir verkündigen, worauf ich auch mich bezogen habe im Video? Dieses Evangelium, das wir weitergeben sollen. Das Evangelium bedeutet ja die gute Nachricht und kommt von dem griechischen Wort, das zum ersten Mal eigentlich eben im Neuen Testament, obwohl es Hinweise gibt im Alten Testament, gebraucht. Und es kommt vom Wort Euangelion. Eu heißt gut oder froh und Angelion Botschaft oder Nachricht. Angelos, das sind ja die Engel, das sind ja gute Botschafter, von dort kommt auch das Wort her. Und in der Antike wurde das Evangelium durch eben die Römer nicht nur in Bezug auf die Römerstraße verwendet, sondern jedes Mal, wenn der Kaiser gewonnen hat, dann wurde das Evangelium in dieses riesige Reich hinausgeschickt. Botschafter wurden mit dem Euangelion in die Städte geschickt und Diese Herolde standen dann auf dem Marktplatz und verkündigten das Evangelion, dass der Kaiser wieder nun mal gesiegt hat. Und in diesem Zusammenhang wurde dieses Wort gebraucht. Es war also ein politisches Wort, das die Römer so verwendeten. Und wie tönte das Evangelium dazumals von den Römern? Das tönte in etwa so. Der Herold rief: Evangelium! Heute verkünde ich die großartige Nachricht vom Sieg unseres Herrn in der Schlacht gegen die Barbaren im Norden. Die tapferen Legionäre haben den Feind besiegt und das Reich verteidigt. Verkündet diese Freude in den Straßen und Tempeln und bringt den Göttern Dank und Opfergaben dar. Möge unser Imperium für immer blühen und gedeihen. So wurde das Evangelium dazumals weitergegeben. Und das wurde aber im christlichen Kontext für das wahre Evangelium, für die wahre gute Botschaft, für den einzigen und wahren König der Könige verwendet, dass der Tod und die Sünde durch ihn besiegt wurde. Und so verstehen wir das Evangelium heute. Und Paulus hat ganz klar definiert in diesem 1. Korinther 15 Abschnitt, das wir gehört haben, was das Evangelium ist. Und es ist eigentlich sehr bemerkenswert, wie er das definiert hat. Lesen wir diesen Text noch einmal zusammen. Dort steht: Brüder und Schwestern, ich will euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt und zu dem ihr steht. Durch dieses Evangelium seid ihr gerettet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Sonst habt ihr vergeblich geglaubt. Denn was ich empfangen habe, das habe ich auch euch als das Wichtigste weitergegeben. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach der Schrift, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferstanden ist, nach der Schrift. Paulus hat also den Korinthern das Wichtigste weitergegeben, das er von Gott empfangen hat. Und das ist diese frohe Botschaft, das Evangelium. Und dieses Evangelium besteht aus drei wesentlichen Punkten, die wir hier sehen. Er hat nämlich gesagt, das Evangelium ist die Botschaft, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, dass er auch begraben wurde, aber nicht im Grab blieb, sondern die große und die gute Nachricht, dass er auch auferstanden ist. Diese drei Punkte, wenn wir über das Evangelium sprechen, müssen wir immer betonen und in das Evangelium mit einschließen. Nun können wir uns fragen, warum musste aber unser Herr Jesus überhaupt an das Kreuz und dort sterben und begraben werden und dann auferstehen? Hätte es nicht eine andere Möglichkeit gegeben? Was ist die Bedeutung von diesen drei so wichtigen Wörtern? Und das möchte ich euch eben anhand der Römerstraße aufzeigen. Es ist nicht eine physische römische Straße, wie wir in den Bildern gesehen haben, sondern es nennt sich Römerstraße, weil es mit vier einfachen Versen aus dem Römerbrief das Evangelium sehr kurz und prägnant zusammenfasst. Und dazu möchte ich hier dieses Flipchart verwenden. Die drei wichtigen Verse sind hier schon aufgezeigt. Und ich möchte das Evangelium erklären, angefangen bei Adam und Eva. Aber hab keine Angst, es dauert nicht so lange. Also am Anfang war Gott, und ich hoffe, ihr könnt alle einigermaßen auf das Flipchart sehen. Und Gott schuf Himmel und Erde, das ganze Universum, alles Materielle, das wir kennen, sehen und bestaunen können. Aber er erschuf auch Menschen nach seinem Bild. Wir wissen, die ersten Menschen, die er gemacht haben, waren Adam und Eva. Er schuf sie nach seinem Bild, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, um mit den Menschen eine liebevolle Beziehung einzugehen. Und wie wir alle wissen, Liebe funktioniert nur, wenn es einen freien Willen gibt. Und da symbolisiert die Bibel in der Schöpfungsgeschichte mit diesem bekannten Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott sagte, ihr könnt von allen Früchten und von allen Bäumen essen, die im Garten stehen. Aber von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse dürft ihr nicht essen. Denn am Tag, da ihr von diesen Früchten isst, da werdet ihr sterben. Und wir wissen, dass es diesen Widersacher gibt, symbolisiert durch die Schlange, die im Paradies war, die alte Schlange, die die Bibel auch Satan nennt. Und die Schlange versuchte Adam und Eva und sagte, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht davon essen sollt? Und wie wir wissen, ist er auch der Verdreher, der Vater der Lüge. Und er hat das so geschickt ihnen präsentiert und sagt, nein, es ist gar nicht so. Denn in dem Moment, da ihr von der Frucht isst, da werdet ihr sein wie Gott. Und die Menschen sind der Versuchung erlegen und haben von der verbotenen Frucht gegessen. Und wir kennen alle, was die Konsequenz davon war. Die Konsequenz war, dass es einen riesen Graben gab zwischen Gott und den Menschen. Die Beziehung, die sie miteinander hatten, diese liebevolle, persönliche Beziehung im Garten, die ging kaputt. Und stattdessen kamen die schlimmen Konsequenzen der Sünde, dieser Vergehung auf die Menschen. Denn Sünde kann man auch definieren als Zielverfehlung. Und die ersten Menschen haben das Ziel von Gott verfehlt, nämlich mit ihm in Gemeinschaft zu sein, sich für ihn zu entscheiden und mit ihm nach seinem Willen zu leben und haben dieses eine Gebot gebrochen, aus freiem Willen, indem sie von der Frucht gegessen haben. Und die Konsequenz von dem war natürlich, dass Arbeit schwer wurde für den Mann. Die Frau musste mit Schmerzen gebären. Alles Sinnbilder für unsere Probleme, unsere Herausforderungen in diesem Leben. Krankheit, ja, sogar, wie Gott das vorhersagte, kam der Tod in die Welt. Die Menschen wurden aus dem Garten ausgeschlossen. Die Beziehung zu Gott ging kaputt. Die Konsequenzen der Sünde kamen auf die Menschen. Und die Menschen mussten sterben. Und es gibt zwei Arten von Tod. Der erste Tod ist der körperliche Tod. Der kam ein bisschen verzögert nach der Sünde. Aber der zweite Tod ist der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Und die Bibel nennt das Hölle. Und seit jeher versuchen jetzt die Menschen, diese kaputtgegangene Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und wir versuchen das auf vielerlei Arten, zum Beispiel durch Religion. Oder wir versuchen das durch gute Werke, indem wir versuchen, gut zu sein, ethisch zu leben, moralisch zu leben oder auch durch Opfer und so weiter und so fort. Aber die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind. Jeder hat gesündigt. Es gibt nicht einer, der gerecht ist vor Gott. In Römer 3,23. Und in Römer 6,23 steht, der Sünde sollt. Das, was wir hier verbockt haben, das ist der Tod. Nun zum Glück hört dieser Vers Römer 6,23 nicht mit Tod auf. Bisher haben wir eigentlich nur schlechte Nachricht gehört. Die gute Nachricht, die zeige ich hier unten weiter. Denn in Römer 5,8 steht, dass die Liebe Gottes sich dadurch gezeigt hat, dass als wir noch Sünder waren, Gott zu uns kam in Jesus Christus und seinen Sohn am Kreuz für uns, für unsere Sünden sterben ließ. Und durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, hat er einen Weg für uns Menschen zu Gott wiedergebahnt. Er sagt, jeder, der an mich glaubt und das annimmt, was ich für ihn getan habe am Kreuz, der darf das ewige Leben haben. Römer 6,23 steht, der Sünde Sold ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott selber wurde Mensch in Jesus Christus, um unser Problem, das wir hier uns eingebrockt haben, zu lösen. Wir versuchen, das durch eigene gute Werke, durch Religionen, durch viele verschiedene Arten gut zu machen und zu Gott zu kommen, aber es genügt nicht. Denn alle unsere gerechten Werke sind wie Dreck für Gott, wie steht in Jesaja 64. Denn er ist so heilig und so herrlich, dass wir nie seinem Standard gerecht werden könnten. Also wurde er selber Mensch und er lebte das perfekte Leben, das eigentlich wir hier leben sollten, ohne Sünde. Und weil er ja nie gesündigt habe, gilt diese Regel nicht für Jesus. Der Sünde Sold ist der Tod. Er hätte nie sterben müssen. Und trotzdem war Jesus bereit, freiwillig ans Kreuz zu gehen und die Strafe, die wir hier selber verdient hätten, auf sich zu nehmen. Unsere Sünden hat er auf sich genommen. Unsere Strafe hat er auf sich genommen. An unserer Stelle und hat das perfekte Leben für uns gelebt. Und damit einen Weg gebahnt zu Gott. Und er hat eine Sühnung erwirkt, nämlich, dass diese Trennung, dieser Graben, der uns vor Gott trennt, hat er durch seine Tat überbrückt an unserer Stelle. Und jeder, der nun sein Vertrauen auf Jesus legt und ihm bekennt, dass ich ein Sünder bin und ich brauche deine Vergebung und ich nehme an, was du für mich da getan hast, und ich weiß, dass alle meine Werke, mein Tun, das reicht nicht, dass ich zu Gott kommen kann. Der darf durch Jesus einen Weg finden, wieder zu Gott. Und darf ein Gotteskind werden, darf Sündenvergebung erhalten. Ja, noch viel mehr, er darf sogar ewiges Leben haben und die Ewigkeit mit Gott verbringen. Das ist die wunderbare, gute Nachricht, die wir hier sehen in dieser Römerstraße. Also das ist mal der erste Grund, warum Jesus sterben musste. Wir wissen aber, dass der zweite Punkt ist, dass er auch begraben wurde. Und wie das ja so ist, wenn jemand stirbt, das ist ja auch heute so, dann wird diese Person auch begraben. Und das Begräbnis von Jesus ist eine zentrale Stelle auch im Evangelium. Denn es ist insofern wichtig, weil es erstens Prophetien erfüllt, die das Alte Testament in Bezug auf das Leben Jesu, sein Sterben und seine Auferstehung vorgedeutet hat. Eine Prophetie in Bezug auf Tod ist, dass Jesus in ein Grab eines reichen Mannes begraben würde oder dass er zum Beispiel nach 3 Tagen auferstehen würde. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich gestorben ist, denn man tut niemand in ein Grab rein, der nicht wirklich tot ist. Und es gibt einige Irrlehren und Sekten, die sagen, Jesus ist nicht gestorben. Auch im Islam ist es so. Der Islam glaubt zwar, dass Jesus ein Prophet ist, verleugnet aber die Kreuzigung und sagt, Jesus ist nicht gestorben. So gibt es auch Sekten, die das behaupten. Aber wir wissen, Jesus ist weder im Koma gewesen oder es war jemand anders am Kreuz, wie das die Muslime behaupten, oder dass er nur scheintot war. Nein, Jesus war wirklich tot und hat damit den Preis der Sünde, nämlich den Tod, auf sich genommen an unserer Stelle. Und das ist auch das Zentrale am Begräbnis. Es ist die Sühnung unserer Sünden. Und ganz klar zeigt es damit auf. Und wir wissen auch, dass Jesus jetzt neu die Schlüssel des Todes und des Hades in der Hand hält. Und er ist der Herr darüber. Und darüber können wir uns sehr, sehr freuen. Und der dritte Punkt ist natürlich die Auferstehung. Und die Auferstehung ist das Zentrale am Evangelium. Es ist das Siegel des Erlösungswerkes von Jesus Christus. Die Auferstehung beweist nämlich, dass Jesus erstens sündlos war, weil er nämlich wieder auferstanden ist. Es zeigt auch, dass Gott die Sühnung, die Jesus am Kreuz an unserer Stelle getan hat, dass Gott das angenommen hat und dass wir tatsächlich durch Jesus gerettet werden können. Und es zeigt auch, dass wenn wir Buße tun und das annehmen, dass wir Kinder Gottes werden dürfen, diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden darf und wir das sogar das ewige Leben erhalten. Und wer das Evangelium zerstören will, und das haben ja in den letzten 2000 ganz viele versucht, und das Interessante ist, das Evangelium, das Leben Jesu, sein Tod, seine Auferstehung, das hat den Test der Zeit bestanden. Denn es konnte niemand das bis heute widerlegen. Im Gegenteil, wir haben so viele gute Gründe, dass das historisch tatsächlich stattgefunden hat und dass das wahr ist, was hier in unserer Bibel steht. Wenn man das Evangelium zerstören will, dann muss man den Beweis bringen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und das versuchen Muslime, das versuchen Atheisten. Einer davon ist der Lee Strobel. Und der Lee Strobel war er lebt noch, ein preisgekrönter Journalist in den USA. Er hat viele Preise bekommen, hat beim Chicago Tribune gearbeitet und war ein Investigationsjournalist. Seine Frau wurde gläubig, er war aber Atheist. Und das hat ihn so genervt, dass er seine Frau beweisen wollte, dass sie nur an ein Märchen glaubt. Und er ist einer der besten Investigationsjournalisten und hat gesagt, ich mache einen Fall auf, wie einen Fall am Gericht, und ich suche alle Beweise und Argumente, die eben gegen die Auferstehung und das Leben von Jesus Christus sprechen. Und in seiner Suche und Recherchen hat dann viele Gelehrte interviewt, er hat selber recherchiert. Am Schluss musste er kapitulieren und sagen, die Bibel ist wahr und Jesus gibt's. Und er selber hat Jesus dann angenommen. Und statt einen Fall im Gericht gegen das Evangelium zu machen, hat er alle seine Erkenntnisse in diesem Buch aufgeschrieben und alle Beweise, die er gefunden hat, um zu zeigen, dass der Fall Jesus eben doch echt ist und gültig und wahr. Kann ich sehr empfehlen, dieses Buch. Wer aber das lieber in Filmversion mag, ich habe es auf YouTube gefunden. Also wenn ihr auf YouTube der Fall Jesus eingebt, dann könnt ihr den ganzen Spielfilm 1:40 anschauen. Ist auch sehr empfehlenswert und glaubensstärkend. Gerd Lüdemann, das ist ein Theologe, aber ein sehr liberaler und kritischer Theologe, der vor allem mehr eben die Bibel und das Evangelium kritisiert. Er sagt selber, dass Christentum ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi wäre nur eine Religion unter vielen und eine ohne ein besonders starkes Fundament. Die Auferstehung ist das ultimative Fundament des christlichen Glaubens und ohne sie würde die gesamte Struktur zusammenbrechen. Selbst er ist davon überzeugt, dass das das Zentrale ist. Und Paulus selber gibt im Abschnitt hier im 1. Korinther 15 ganz viele Punkte, die wir uns jetzt näher anschauen, dass eben die Auferstehung Jesu Christi, dieses so stark diskutierte und kritisierte Ereignis, dass das eben wahr ist. Er sagt dann weiter im Vers 5, dass nämlich Jesus dem Kephas erschienen ist und dann auch erschien er dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen. Zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir, also dem Paulus. Und er nennt sich selbst hier unzeitige Geburt, weil wenn ihr die Bibel kennt und das Leben von Paulus, ist der ja einige Jahre später als zur Zeit Jesus dann zum Glauben gekommen. Er wurde als Apostel von Gott berufen, aber als sehr spezieller Apostel. Und darum nennt er sich eben eine unzeitige Geburt. Er ist nicht mit den Zwölfen berufen worden, dazu mal von Jesus, sondern im Nachgang, später, als er dann zum Glauben gekommen ist. Und er nennt hier, dass es Hunderte von Zeugen gibt, die das gesehen haben, die diese Auferstehung von Jesus bezeugen können und Jesus selber begegnet sind, als er auferstanden ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Zeugen, die ja auch viele davon den Märtyrertod erlebt haben, dass die für eine Lüge sterben würden. Das ist so ein starkes Argument. Es gibt aber auch verschiedene außerbiblische Zeugen, also Zeugnisse, Schriftstücke zur Zeit von Jesus, die nicht in der Bibel sind, sondern externe Schriftstücke sind von Historikern, wie zum Beispiel der Josephus, der über die, ein Historiker der damaligen Zeit, der über die Geschichte zur Zeit Jesu, über die Römer und so weiter geschrieben hat. Oder Suentus war ein anderer solcher Historiker. Dann gibt es Tacitus und noch viele andere. Und wir haben diese Schriftstücke, die von diesem Jesus schreiben. Dann haben wir auch das prophetische Zeugnis. Es gibt über 1000 Prophetien, die bereits erfüllt worden sind in der Bibel. Und in Bezug auf das Leben von Jesus, auf sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung, gibt es alleine 300 Prophetien, die alle so auch erfüllt worden sind, obwohl sie zum Teil Tausende von Jahren vorher prophezeit worden sind. Und der Professor Werner Gitt hat mal das ausgerechnet. Er ist ein Informatiker und sehr stark auch in der Mathematik. Und er hat gesagt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese, er sagt, über 3000 Prophetien, dass die alle eintreffen konnten. Und er hat dann die Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht, hat das berechnet. Und er ist auf eine riesige Zahl gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es sogar hier aufgeschrieben habe. Glaube ich nicht. Nein. Das ist eine 0, ganz viele 0 und dann 157 am Schluss. Ungefähr 1000 Nulls. Das ist ja fast 0. Aber wir können uns ja das kaum vorstellen, was das bedeutet. Und er hat das dann visualisiert in einer kleinen Geschichte. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, aber sein Schlussbild war, wenn man unser Universum, das ja aus Milliarden von Galaxien besteht, und diese Galaxien wieder aus Milliarden von Sternen. Also das ist unendlich groß fast für unser Vorstellungsvermögen. Wenn wir unser Universum voll mit schwarzen Ameisen füllen würden und irgendwo im Universum würde man eine einzige rote Ameise platzieren und dann würde man eine Rakete nehmen und 300.563.357 Lichtjahre in eine Richtung und dann nochmals quer ab 785.000 Lichtjahre in diese Richtung und dann die Klappe auftun und den Roboterarm ausstrecken und eine Ameise picken. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die rote Ameise erwischen würdest, ist immer noch größer, als dass alle diese Prophetien hätten eintreffen können. Also, das ist fast nicht vorstellbar. Es ist eigentlich unmöglich. Und damit sehen wir, da war Gott im Spiel. Ganz, ganz eindeutig. Also, demnach ist der Tod und die Grablegung und die Auferstehung von Jesus ein historisches Ereignis, das, wie es in der Bibel beschrieben ist, tatsächlich auch so stattgefunden hat. Und wenn das so ist, dann hat das natürlich riesige Konsequenzen für jeden, für uns, wo wir hier drin sind, aber auch für die ganze Welt. Paulus schreibt diesbezüglich weiter in 1. Korinther ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er ja nicht auferweckt haben sollte oder hat. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Also stellt euch vor, das wäre alles hätte nicht stattgefunden, das wäre alles ein Märchen, dann wären wir Christen die elendesten aller Menschen, sagt Paulus hier. Aber wir können Gott danken, dass das ein tatsächliches Ereignis war und Jesus ist an Ostern auferstanden und wir haben es ja gerade vor ein paar Wochen gefeiert. Und Paulus schreibt dann weiter, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Halleluja. Jetzt habe ich euch ganz viele Argumente gegeben für den Kopf, für die Logik, für unser Ratio, für unser Denken, damit wir das da ein bisschen nachvollziehen können. Aber das ist ja nur eine Ebene. Es gibt auch noch die Herzensebene. Und ihr habt es vielleicht auch in meinem Zeugnis gehört. Und der Simon hat das auch erzählt. Gott können wir persönlich erleben. Wenn wir uns einlassen auf das, was hier steht, und uns einlassen auf diesen Jesus, der uns den Weg zu Gott bahnt, dann passiert etwas in uns. Und wir können Gott real erleben. In all unseren Lebenssituationen, ob im Tief, sagt er, da bin ich bei dir. Oder ob wir ein Hoch haben, er sagt, da bin ich auch. Er ist immer mit uns und das können wir erleben. Und als ich zu Gott gerufen habe in meiner größten Not, ist er mir begegnet und er hat mich geheilt. Das ist nicht eine Fantasie. Ich wurde von der Depression geheilt und das konnten die Ärzte nicht. Das kann nur Gott. Und das ist ja das Wunderbare. Gott ist erlebbar.
Du musst deine Sünde bekennen.
Ja, das ja. Sowieso, ah, genau. Also, wir reden gerne nachher darüber. Und übrigens wäre da ein Vortrag.
Ich weiß, wie das ist, wie das wird.
Gell? Absolut. Und danke für den Input. Und, aber Gott kann auch unheilbare Krankheiten kann er heilen, wenn er möchte. Ja, ja. Auch wenn wir uns es nicht vorstellen können. Aber es gibt auch Sachen, wo Gott medizinisch eingreifen möchte. Ich sage dir mal was. Ich war so krank, ich brauchte ein neues Herz. Gott hat mein Herz nicht geheilt, aber er hat es anders geheilt. Durch die Ärzte, durch die Medizin. Und ich bekam eine Herztransplantation vor 12 Jahren. Und da bin ich so dankbar für die Medizin. Aber Gott war da drin und er hat es geleitet. Er hat es gesegnet, dass das alles funktioniert. Wir können vieles machen, aber Gott schenkt am Schluss doch den Segen darauf. Und wenn das stimmt, dann hat das riesige Konsequenzen für uns. Und wir können uns fragen, okay, ich habe jetzt das verstanden, diese Römerstraße. Die einzige Frage, die ich jetzt habe, wie komme ich hier hin? Wie komme ich von da nach da? Und das sagt der Römerbrief in Kapitel 10. Vers 9. Dort steht nämlich, wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, und wenn wir mit dem Herzen glauben, dass er aus den Toten auferstanden ist, dann werden wir gerettet. Das ist der Weg von da nach da. Und jetzt gibt es hier auf dieser Grafik 3 Positionen. Die erste ist hier, getrennt von Gott, versuchen, mit eigenen Werken, Religion, Opfer, guten Taten zu Gott zu kommen, aber es ist unmöglich, denn alle sind Sünder und bleiben Sünder. Eine zweite Position ist hier. Wir haben bereits vom Kreuz von Jesus das Evangelium gehört, aber noch nie eine vielleicht persönliche Entscheidung gemacht, im Herzen geglaubt und mit dem Mund bekannt, dass wir zu Jesus möchten. Und es gibt die dritte Position, sie ist hier, nämlich bei Gott zu sein, angenommen, vergeben, versöhnt durch Jesus Christus. Und jetzt, was denkt ihr? Wo, in welcher Position möchtet ihr stehen? Welches ist die beste Position von 1, 2 oder 3? Ist eine rhetorische Frage, vermutlich für viele, oder? Genau, Position 3 natürlich, Position 3. Aber wenn du heute hier auf Position 1 bist oder du spürst, nein, ich bin vielleicht bei 2, dann musst du noch einen Schritt tun, nämlich das, was hier in Römer 10, 9 steht. Und dieses Angebot möchte ich heute offerieren und ich möchte mit euch zusammen beten und bitte euch, einfach kurz eure Augen zu schließen und euch auf Gott auszurichten. Und ich werde euch zu diesem Gebet führen. Schließt doch mal eure Augen. Jeder konzentriert sich auf sich und auf Gott. Und wenn du spürst, ich bin auf Position 1 oder 2 und noch nicht bei Gott, bei 3, dann hat der Römerbrief gesagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Mund bekennst, dass er Herr ist und mit dem Herzen glaubst, dass er aus den Toten auferstanden ist, dann wirst du gerettet. Und wenn du das möchtest, wenn du diese Vergebung erhalten möchtest für deine Fehler, die du in deinem Leben begangen hast, vielleicht sind es sogar schlimme, große Fehler, die du ja nicht mehr rückgängig machen kannst, die dich aber plagen, die dich belasten und du möchtest sie loswerden. Und wir haben alle Fehler gemacht, dann ist Jesus die Antwort darauf. Er ist für deine Fehler, für deine Sünden am Kreuz gestorben. Und wenn du diese Vergebung erhalten möchtest und Jesus als deinen Herrn annehmen möchtest, dann bitte ich dich, dass du deine Hand erhebst. Einfach als Zeichen für ein Ja. Und es schaut niemand zu. Alle haben ihre Augen geschlossen. Jeder ist bei sich. Und wenn du Jesus als deinen Herrn annehmen möchtest und mit Gott wieder in Ordnung kommen möchtest, diese Vergebung annehmen möchtest, dann bitte ich dich, deine Hand zu heben. Und ich werde mit dir beten. Das sind zwei Hände, die drei Hände, die aufgehalten wurden. Danke vielmals. Und ihr, die vier Hände, und ihr, die jetzt die Hände aufgehalten habt, fünf Hände, ihr könnt sie, sechs Hände, wieder runternehmen. Alle können wieder die Augen aufschließen. Und die, die die Hände aufgehalten haben, ich bitte euch, nach dem Gottesdienst in das hintere Zimmer, da durch diese Türe zu kommen. Und ich werde gerne mit euch beten und ich möchte euch auch ein Geschenk mitgeben. Und für alle, die hier bei 3 sind, die haben diesen Schritt schon gemacht. Sie bekennen heute bereits, dass Jesus ihr Herr ist und glauben im Herzen, was Jesus am Kreuz getan hat. Euch möchte ich erinnern, dass Jesus in Markus 16, 15 gesagt hat, geht in die ganze Welt und verkündigt diese gute Botschaft den Menschen, denn wir brauchen sie. Es ist die einzige Botschaft, die uns rettet, und zwar in alle Ewigkeit. Und ich habe euch hier eine Illustration, die Römerstraße, mitgegeben und gezeigt, wie das funktioniert. Ihr könnt anhand dieser ganz einfachen Grafik jedem Menschen in 5 bis 10 Minuten erklären, was ist das Evangelium. Ich möchte zum Schluss beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Liebe und Güte, dass du uns Menschen, die wir doch verloren sind in unserem Eigensinn, in unserem eigenen Bestreben und den Weg mit dir verlassen haben,
dass du zu uns gekommen bist in deinem Sohn Jesus Christus. Das ist wirklich unvorstellbar, was du auf dich genommen hast, um wieder mit uns ins Reine zu kommen, um uns zu retten, um unsere verloren gegangene Bestimmung mit dir wieder ins Reine zu bringen. Wir danken dir ganz fest dafür. Und ich danke dir so vielmal für all die Menschen, die heute ihre Hand gehoben haben. Du machst jetzt etwas ganz Besonderes in ihrem Herzen, Herr. Du kommst jetzt mit deinem Geist in ihr Leben und du wirst sie neu machen, Herr. Und dafür danke ich dir. Ihre Weste, die beschmutzt ist mit den Fehlern und Sünden, die wäschst du rein durch das Blut Jesu. Sie dürfen mit erhobenem Haupt und dankbar vor dir treten. Durch die Gnade Jesu, dafür danken wir dir ganz herzlich. Amen.